5. Mose, Kapitel 21, die Verse 10 bis 14, hört das Wort Gottes. Wenn du gegen deinen Feinde in den Krieg ziehst und der Herr dein Gott sie in deine Hand gibt, sodass du von ihnen Gefangene heimführst, und du unter den Gefangenen eine schöne Frau siehst und dich in sie verliebst und sie zur Frau nimmst, führe sie in dein Haus und lass sie ihre Haare abschneiden und sich die Nägel schneiden und die Kleider ihrer Gefangenschaft ablegen und lass sie in deinem Haus wohnen und ihren Vater und ihre Mutter einen Monat lang beweinen. Danach kannst du zu ihr eingehen und sie zur Ehe nehmen, dass sie deine Frau sei. Wenn du aber keinen Gefallen mehr an ihr hast, so sollst du sie freilassen nach ihrem Belieben, aber sie keineswegs um Geld verkaufen, sie auch nicht als Sklavin behandeln, weil du sie geschwächt hast. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. Wir bekennen, dass dein Wort uns manchmal schwer vorkommt, doch du hast uns auch deinen Geist versprochen, damit wir dein Wort verstehen. Und so bitten wir, Herr, dass du uns dein Wort durch deinen Geist zeigst. Wir bitten dies in Jesu Namen. Ich denke, wir alle haben in den letzten Jahren davon gehört, wie der islamische Staat mit gefangenen Frauen umgeht. Ob ihr es gelesen oder vielleicht auch gehört habt, in Nachrichtenberichten, wie Frauen missbraucht, vergewaltigt werden und wie Ware behandelt werden. Und das ist nichts Neues, was wir in den vergangenen Jahren hören, denn je immer, wenn eine islamische Terrorgruppe aufgestanden ist, haben wir das Gleiche gehört. Die Taliban hat das Gleiche mit gefangenen Frauen gemacht. Al-Qaida hat das Gleiche mit gefangenen Frauen gemacht. Ich denke, diese Praxis, diese Realität existiert, seit die Menschheit gefallen ist. Selbst zur Zeit Abrahams sehen wir Ähnliches. Als er und sein ganzes Haus nach Ägypten ziehen, ist die größte Angst, die Abraham anscheinend hat, dass die Ägypter ihn umbringen, um seine Frau, die wunderschön war, zu nehmen und für sich zu beanspruchen. Deshalb lügt Abraham über seine Frau, um sein eigenes Leben zu bewahren. Und was wir sehen ist, dass seine Frau ihm genommen wird, ins Haus des Pharaos gebracht wird. Das Problem, was wir jetzt in unserem heutigen Text haben, ist, dass die Völker um Israel herum genau diese Praxis praktiziert haben. Es war das, was damals Kriegsrecht war. Man hat die Frauen genommen und man hat sie benutzt zu seinem eigenen Vergnügen. Man hat sie vergewaltigt und danach war sie entweder eine Sklavin oder sie wurde verkauft oder sie wurde wie Ware weggeschmissen. Das war die Realität und ja, es ist keine schöne Realität gewesen. Es ist eine traurige Realität und genau in diesem Kontext aber steht unser heutiger Abschnitt. Die Völker haben diese Praxis praktiziert, doch wie sollte Israel mit den Frauen umgehen? Vielleicht erinnert ihr euch, in Kapitel 20 lesen wir von dem Kriegsrecht. Wenn Israel gegen eine Stadt zieht, dann sollten sie das Kriegsvolk vernichten. Aber sie sollten alle Frauen und Kinder verschonen. Aber was sollten sie jetzt mit diesen Frauen machen? Da setzt eben unser Abschnitt an. In Vers 10 und 11 heißt es, wenn du gegen deinen Feind in den Krieg ziehst und der Herr dein Gott sie in deiner Hand gibt, sodass du von ihnen Gefangene heimführst, und du unter den Gefangenen eine schöne Frau siehst und dich in sie verliebst und sie zur Frau nimmst. Wenn du also unter den Kriegsgefangenen eine Frau findest, die du attraktiv findest, was dann? Das ist die Frage, was sollst du tun? Und die Antwort scheint zu sein, mach das, was die Völker machen, nimm sie dir zur Frau. Sollen sie in ihr Haus aufnehmen? Doch das ist eigentlich nicht der Fall. Der Fall hier ist nämlich nicht, dass Israel die gleiche Praxis wie die Völker um sie herum ausführen sollen. Ich denke, was wir als erstes hier verstehen müssen, ist, dass Gott manchmal dem Volk Vorschriften gibt, weil er gnädig ist. Nicht, weil er denkt, dass die Praxis an sich ideal ist. Nicht, weil es das ist, was der Schöpfung entspricht, sondern weil er gnädig ist. Wir sehen das gleiche Prinzip, wenn wir in Kapitel 24 das Scheidungsgesetz betrachten. Dazu sagt Jesus später in Matthäus 19, Mose hat euch wegen der Härte eures Herzens erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Das Gleiche gilt auch mit diesem Gesetz. Das Volk hat dieses Gesetz erhalten wegen ihrer Hartherzigkeit, weil Gott sein Volk kannte. Gott kannte die Praxis der Völker. Und Gott wusste und weiß, dass sein Volk dazu neigt, sich von den Völkern abzuschauen, wie man Dinge tut. Sich die Frage zu stellen, wie sollen wir mit so einer Situation umgehen und dann die Praxis der Heiden übernimmt. Aber Israel sollte nicht so handeln, denn die anderen Völker haben die Frauen für ihr persönliches Vergnügen benutzt. Aber was wir hier in diesem Abschnitt sehen, ist, dass wenn die Israeliten eine Frau aus den Gefangenen genommen haben, sollte das Ziel Ehe sein, Heirat. Aber lasst uns, bevor wir auf das Detail eingehen, Stück für Stück durch den Text gehen. Und der erste Punkt, den wir betrachten, ist eine Zeit der Trauer. Das ist der erste Punkt, eine Zeit der Trauer. Gott sagt also, wenn ein Mann eine Kriegsgefangene sieht, in die er sich verliebt und sie zur Frau nehmen will, dann soll er wie folgt vorgehen. Er soll sie einfach nicht einfach nehmen und ihr treiben, was er will, um sie dann loszuwerden, sondern Vers 12 und 13 sagen uns, so führe sie in ein Haus und lass sie ihre Haare abschneiden und sich die Nägel schneiden und die Kleider ihrer Gefangenschaft ablegen und lass sie in deinem Haus wohnen und ihren Vater und ihre Mutter einen Monat lang beweinen. Der Mann sollte die Frau in sein Haus aufnehmen und hier ist noch nicht die Ehe gemeint. Und wir müssen es verstehen, generell lesen wir im Alten Testament, dass jemanden heiraten bedeutet, ihn in sein Haus, die Frau ins Haus aufzunehmen, mit nach Hause zu nehmen. Aber das war in diesem Fall noch nicht gegeben, weil am Ende lesen wir im Vers 14, dass es die Option gab, die Frau doch nicht zu heiraten. Also ist dieses ins Haus aufnehmen noch nicht die Ehe, aber es ist vielleicht eine Vorstufe. Die Frau sollte in das Haus aufgenommen werden und hatte wahrscheinlich seine eigene Kammer. Ihre eigene Kammer, die sie zur Verfügung gestellt bekommen hat von diesem Mann. Und dort sollte sie sich die Haare abschneiden. Und was hier gemeint ist, ist die Haare abrasieren. Also sie sollte nicht eine schicke, moderne Kurzhaarfrisur bekommen, sondern sie sollte ihre Haare abschneiden. Sie sollte ihre Nägel, die sie gewachsen lassen hat und pflegen lassen hat, abschneiden. Sie sollte ihre alte Kleidung ablegen. Warum das alles? Warum sollte sie ihrer Schönheit beraubt werden? Ich denke, der Punkt ist klar, wenn du Kriegsgefangene in dein Land führst und du siehst eine Frau und verliebst dich, dann ist einer der Gründe die Schönheit gewesen, die sie hatte. Und wir können über die Haarlänge streiten, aber ich denke, wir sind uns alle einig, dass Haare ein Teil der Schönheit einer Frau sind. Das Wort Gottes sagt uns das selbst, dass die Haare die Schönheit und ein schöner Schleier für die Frau sind. Warum sollte die Frau ihrer Schönheit beraubt werden? Die erste und einfachste Antwort ist, weil sie ihre Eltern betrauern sollte. Am Ende von Vers 13 lesen wir, und lass sie in deinem Haus wohnen und ihren Vater und ihre Mutter einen Monat lang beweinen. Was wir hier sehen, ist gewöhnliche Praxis damals gewesen. Man hat sich damals die Haare abgeschnitten, um zu trauern. Wir müssen verstehen, diese Frau wurde aus einer anderen Stadt, aus dem Krieg, nach Israel gebracht. Und sie hat wahrscheinlich ihren Vater und ihre Mutter verloren. Sie hat vielleicht sogar ihren Ehemann verloren. Vielleicht sogar einen ihrer älteren Kinder. Wir wissen es nicht. Sie musste trauern. Und der Mann, der diese Frau attraktiv fand, sollte dieser Frau einen Monat Zeit geben. Und das haben die Juden gemacht. Das machen die Juden teilweise, je nachdem, in welche Richtung man kommt, bis heute noch. Viele der Juden schneiden sich heute noch die Haare ab. Viele Frauen, wenn sie enge Familienmitglieder verlieren, rasieren sich heute noch ihre Haare ab im Judentum. Und man hat einen Monat eine Trauerzeit. In manchen jüdischen Häusern wird eine Bank eingerichtet, eine Trauerbank, auf der man sitzt und die Angehörigen, die gestorben sind, beweint. Wo man sogar Besuch bekommt, der nur kommt, um mit dir zu trauern. Und genau dieses Prinzip lesen wir im Prinzip hier in 5. Mose, dass die Frau die Zeit haben sollte, zu trauern. Sie sollte sich dazu ihre Haare abschneiden, ihre Nägel abschneiden und ihr alte Kleider ablegen. Sie sollte ihre Schönheit ablegen, um zu trauern. Heute haben wir ähnliche Traditionen. Wenn wir trauern, tragen wir schwarz. Schwarz ist nicht unbedingt eine Farbe der Freude in unserer Kultur. Nicht unbedingt eine Farbe, die wir mit Schönheit verbinden. Aber es ist etwas, was unsere Trauer symbolisiert. Das ist der erste Grund, den wir hier sehen, warum die Frau ihre Schönheit ablegen sollte. Sie sollte trauern. Doch wir sehen einen zweiten Grund. Und das ist der zweite Punkt der Predigt. Eine Zeit zur Umkehr. Wir haben gesehen, die Frau hat eine Zeit zur Trauer bekommen. Und die Frau bekommt auch eine Zeit zur Umkehr. Wir müssen immer noch daran denken, sie war eigentlich eine Frau der Feinde. Sie war eine Feindin, wenn man es ernst nehmen will. Israel hatte mit der Stadt Krieg geführt. Die Männer dieser Stadt wurden getötet. Diese Frau kam aus einer heidnischen Religion. Sie war wahrscheinlich daran gewohnt, mehrere Götter anzubeten. Sie war höchstwahrscheinlich sogar an falsche Opferritenzeremonien gewohnt. Und diese Frau soll nun einen Monat lang ihre Familie betrauern und sich von ihrem alten Leben abwenden. Da sehen wir, dass gesagt wird, sie soll ihre Kleidung der Gefangenschaft ablegen. Sie soll ihre alte Kleidung hinter sich lassen, dazu ihre Haare scheren und dazu ihre Nägel abschneiden. Ihre alte Schönheit und ihr altes Leben sollte sie hinter sich lassen, um die Möglichkeit zu haben, ein Teil Israels zu werden. Eine Israelitin, eine Jüdin zu werden. Sie sollte die Möglichkeit haben, ihre alte Religion abzulegen und die neue Religion, den neuen Glauben anzunehmen. Und das war wichtig, es war eine wichtige Zeit, die die Frau durchmachen musste, denn Israeliten war es verboten, Frauen aus anderen Ländern, anderen Völkern zu heiraten. Es war jedem Israeliten verboten, eine Nicht-Israelitin zu heiraten. So wie auch kein Christ sich jemals einen Partner unter Nicht-Christen suchen sollte. Denn was wir sehen ist, dass derjenige, der nicht den gleichen Glauben hat, uns immer versucht, vom Glauben wegzuführen. Vielleicht nicht bewusst, aber es geschieht. Wir sehen es in der Geschichte Israels allein an den Königen. Jedes Mal, wenn einer der israelitischen Könige oder der jüdischen Könige eine Frau geheiratet hat, die Götzendienerin war, ist das ganze Volk daran gebrauchelt am Ende. Ich weiß nicht, ob ihr es erlebt habt, ich habe es oft genug erlebt, dass wenn Geschwister sich Partner gesucht haben, die nicht Christen waren, dass diese Partner versucht haben, sie vom Glauben wegzubringen. Und manchmal sogar sie dazu geführt haben, monatelang nicht mehr in den Gottesdienst zu kommen oder in die Gemeinschaft zu kommen. Als Christ sollen wir niemals einen Partner außerhalb der Gemeinde suchen. Und so sollten auch die Israeliten niemals eine Nicht-Israelitin heiraten. Und deshalb sollte die Frau, bevor sie geheiratet werden kann, ihr Leben hinter sich lassen. Ihre alte Religion, ihre alte Glauben. Sie hat die Chance bekommen, Israelitin zu werden. Sie hat die Chance bekommen, umzukehren von einer falschen Religion hin zum wahren Gott. Vielleicht erinnert ihr euch an Ruth, ein bekanntes Buch vor allem fürs Ende, weil es ein großes Bild auf unseren Erlöser Jesus Christus ist. Aber Ruth ist auch bekannt dafür, dass als ihr Mann gestorben ist und ihre Schwiegermutter zurück nach Israel kehrt, Ruth mitgeht und folgenden Satz sagt: Denn wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Und wo du bleibst, da will auch ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ruth war eine Heidin, die in Gottes Gnade in den Stammbaum Jesu aufgenommen wurde. Aber sie war eine Heidin und sie ist umgekehrt von ihrer falschen Religion hin zum wahren Glauben. Und zu diesem Punkt sollte auch diese Kriegsgefangene kommen können. Sie sollte die Möglichkeit haben, von ihrem falschen Glauben hin zum wahren Glauben umzukehren. Es war also nicht nur ein Monat zum Trauern, es war auch ein Monat zur Umkehr. Aber lasst uns einen dritten Punkt betrachten, nämlich eine Zeit zum Überlegen. Eine Zeit zum Überlegen. Achtet noch einmal auf Vers 14, dort heißt es: Wenn du aber keinen Gefallen mehr an ihr hast, so sollst du sie freilassen nach ihrem Belieben, aber sie keineswegs um Geld verkaufen, sie auch nicht als Sklavin behandeln, weil du sie geschwächt hast. Dieser eine Monat war nicht nur für die Frau, dieser Monat war auch für den Mann. Während die Frau ihre Familie betrauern sollte und die Möglichkeit hatte, umzukehren, sollte der Mann darüber nachdenken, ob er sie wirklich heiraten will, ob er sie wirklich zur Frau nehmen will. Denn noch einmal, das Prinzip hier ist nicht das Prinzip der Völker. Kein Israelit hätte die Frau einfach nur zum Vergnügen nehmen dürfen. Was wir hier sehen ist, wenn er die Frau attraktiv findet, dann sollte sein Ziel die Hochzeit, die Ehe sein. Und die Ehe ist schon im Alten Testament, wie Jesus eigentlich sagt, ein ewiger Bund gewesen. Die Idee war, dass die beiden so lange leben, bis einer von ihnen stirbt. Zusammenleben, bis einer stirbt. Der Mann sollte sich also zu 100% sicher sein, dass er diese Frau heiraten will, bevor er sie heiratet. Wenn das Prinzip lauten würde, nimm dir die Frau, die dir gefällt und mach mit ihr, was du willst und am Ende wird sie los, dann wäre es für den Mann kein Problem, sich eine Frau nach der anderen auszusuchen. Aber genau das sollte Israel nicht machen. Das haben die Völker gemacht. Das sollte Israel nicht machen. Der Mann sollte die Frau nur nehmen, wenn er sie heiraten will. Von Anfang an ist die Absicht, die Frau zu heiraten. Und du unter den Gefangenen eine schöne Frau siehst und dich in sie verliebst und sie zur Frau nimmst. Also wir sehen von Anfang an, dass das Ziel eigentlich war, sie zur Frau zu nehmen. Und wenn er sie heiraten will, bedeutet das, dass er sich an sie bindet. Das bedeutet, dass er für sie sorgt. Und es bedeutet auch für diese kriegsgefangene Frau, dass sie das Recht hat, dass sie unter dem Schutz und der Versorgung ihres Mannes am Ende stand. Der Mann sollte diesen Monat nutzen, um zu überlegen, ob er die Frau wirklich zur Frau nehmen will. Wenn er sie nicht heiraten wollte, sollte er sie immer noch mit Respekt und vor allem richtig behandeln. Die Frau ist auch dann immer noch keine Ware geworden. Es ist immer noch die Schöpfung Gottes. Achte darauf, was es heißt. Es heißt, er soll sie freilassen, wie sie es will. Nicht wie er sich das vorstellt am Ende, sondern wie sie es will. Der Mann darf sie nicht wie eine Sklavin behandeln. Der Mann darf sie nicht verkaufen. Der Mann musste sich bewusst sein, diese Frau wird entweder seine Frau oder sie wird eine freie Frau in Israel. und eventuell die Frau eines anderen Mannes eines Tages. Seht, was die Begründung für diese Anweisung ist. Die Begründung ist, weil du sie geschwächt hast. Ich denke nicht, dass es hier im sexuellen Sinne ist, dass, weil du schon mit ihr geschlafen hast, sondern die Idee hier ist, du hast sie geschwächt. Es war ein Monat der Trauer und Buße und beides geht im Alten Testament oft mit Fasten bzw. wenig Nahrung und Trinken einher. Erinnert euch daran, als Israel sich das goldene Kalb hat gießen lassen, war die Reaktion Moses, dass er die Tafeln zerbricht und 40 Tage und Nächte fastet und stellvertretend für das Volk quasi Buße tut. Buße war mit Fasten verbunden, Trauer war mit Fasten verbunden und die Frau war geschwächt, weil sie einen Monat lang getrauert und Buße getan hat. Hinzu kommt, dass sie auch äußerlich geschwächt worden war, ihre gesamte Schönheit war ihr genommen worden. Innerhalb von einem Monat wachsen die Haare nicht. Wachsen vielleicht ein bisschen, aber sie wachsen bestimmt nicht. Wieder zur vollen Länge zurück, auch in ihre Nägel. Die Frau war geschwächt. Und der Mann sollte die Frau nur mit Respekt behandeln. Er sollte sie nicht einfach nur freilassen, sondern so freilassen, wie es ihr gefällt. Sie war und bleibt eine Frau. Entweder sie wird seine Frau oder sie wird eines Tages die Frau eines anderen. Lasst uns betrachten, was es für uns bedeutet. Was hat dieses Kriegsgesetz jetzt oder dieses Gesetz zur Ehe mit Kriegsgefangenen für uns zu tun? Denn als erste Anwendung können wir sehen, dass Gott gnädig handelt. Gnädig gegenüber seinem Volk. Er weiß, dass sein Volk zur Sünde neigt. Und er weiß, dass sein Volk dazu neigt, Gewohnheiten der Völker zu übernehmen. Und bevor das Volk anfängt, falsche Gewohnheiten zu übernehmen, gibt Gott ihnen lieber Regeln, die helfen, dass sie nicht sündigen. Auch wenn die Idee nicht der Originalplan Gottes war, wenn wir so. Das Prinzip war nicht einfach, Frauen aus irgendwelchen Völkern zu nehmen. Die war, jedermann hat eine Frau, besten aus Israel selbst. Als zweites sehen wir auch, dass Gott gnädig gegenüber der Frau ist. Denn was dahinter steht letzten Endes, ist, dass sie immer noch die Krönung der Schöpfung ist. Auch die Frau. Gott hat Mann und Frau in seinem Bild geschaffen. Und nur weil diese Frau aus einer anderen Kultur kam, weil die Frau von Feinden kam, war sie immer noch eine Frau. Sie war immer noch Geschöpf Gottes. Sie war immer noch im Bilde Gottes geschaffen. Und Gott möchte, dass sein Volk die Frauen aus anderen Kulturen genauso behandelt wie die eigenen Frauen. Und dieses Prinzip können wir weiterspannen als über Frauen. Wir dürfen als Volk Gottes niemals mit Menschen, nur weil sie aus anderen Kulturkreisen kommen oder andere Gewohnheiten haben, als wir anders umgehen als mit uns selbst. Die große Anwendung, die wir hier sehen, ist, dass Gott den Fremden liebt. Er hat diese Frau die Möglichkeit gegeben, zu trauern, Buße zu tun und Israelitin zu werden. Darin steckt alle Gnade, die wir finden können. Er hat ihr die Möglichkeit gegeben, vom falschen Glauben zum richtigen Glauben umzukehren. Ihr Mann oder ihr Vater hatte vielleicht niemals die Möglichkeit, weil er im Krieg gestorben ist. Aber sie konnte noch umkehren. Als dritte Anwendung sehen wir, eine ziemlich praktische Anwendung, nicht? Trauer braucht Zeit. Trauer braucht Zeit. Der Frau wurde ein ganzer Monat gegeben, um ihre Familie zu betrauern. Ich glaube, weil euch das manchmal so komisch vorkommt wie mir, dass wenn man mit Leuten redet, die gerade ein Familienmitglied oder einen Freund oder sonst wen verloren haben, dass sie an einem Tag traurig sind, am nächsten Tag so tun, als ob nie was passiert wäre und alles ist super und hey, wir sind wieder glücklich. Und manchmal sitzt man auf Beerdigungen und die Leute erzählen dir auf der Beerdigung von der Kanzel herunter, du darfst nicht trauern, wir sollten uns freuen, dass diese Person jetzt im Himmel ist, vielleicht. Aber das ist nicht die Realität und das ist auch nicht das, was uns das Wort Gottes lehrt. Trauer braucht Zeit. Ich erinnere mich daran, als mein Onkel gestorben ist und mich meine Mutter angerufen hatte, da war ich kurz geschockt, aber ich habe irgendwie damit gerechnet, mein Onkel war schwer krank, ich hab damit gerechnet und ich war nicht wirklich traurig. Und selbst als ich auf seiner Beerdigung war und an seinem Grab stand, war ich nicht wirklich traurig, aber ich erinnere mich, dass ich vielleicht einen Monat später so irgendwann am Schreibtisch saß und Tränen in den Augen hatte, weil ich realisiert habe, dass ich meinen Onkel verloren habe. Trauer braucht Zeit und wir müssen der Trauer Zeit geben und es ist falsch, wenn wir diese Trauer unterdrücken. Und wir leben in einer Zeit, die schnell ist. Und wir leben in einer Zeit, wo wir es uns nicht erlauben dürfen, zu trauern. Weil wir sofort wieder da sein müssen. Weil wir sofort wieder aktiv sein müssen. Aber das ist nicht das, was uns das Wort Gottes lehrt. Und wir sehen hier bei dieser Frau, die noch nicht mal zu diesem Zeitpunkt zum Volk Israel gehört hat, dass Gott ihr die Zeit gibt, die sie braucht, um zu trauern. Und als vierte Anwendung sehen wir, dass es Zeit benötigt, um zu Gott umzukehren. Es benötigt Zeit, Buße zu tun manchmal und zu Gott umzukehren. Ich denke, wir alle haben schon mal den einen oder anderen Christen getroffen und uns mit dem unterhalten und festgestellt, ich weiß nicht, also
Für einen Christen verhält er sich komisch oder sie. Und vielleicht ist es der Fall, weil er oder sie nie wirklich belehrt worden ist und nicht weiß, was es bedeutet, Christ zu sein. Aber vielleicht ist es auch manchmal unser Problem, dass wir der Person nicht genug Zeit geben. Dass wir es der Person nicht zugestehen, dass Christwerden auch manchmal bedeutet, Zeit zu brauchen. Die Gefangene hat einen ganzen Monat Zeit, einen Monat wahrscheinlich in ihrer eigenen Kammer, wo sie getrauert hat, wo sie Zeit hatte, über ihr Leben nachzudenken, über das nachzudenken, was sie vom Volk Gottes erlebt hat, über Gott nachzudenken. Sie hatte einen Monat Zeit, darüber nachzudenken, was es bedeuten würde für sie, eine Jüdin zu werden. Jesus sagt uns sogar, bevor wir ihm nachfolgen, sollen wir die Kosten überschlagen. Wir sollen sogar darüber nachdenken, was es für Konsequenzen hat, zum Glauben zu kommen und ihm nachzufolgen. Und wenn wir ehrlich sind, wir als Christen, auch wenn wir vieles schon verstehen und wissen, wie wir zu handeln haben und wie wir zu leben haben, selbst wir lernen ein Leben lang. Wir haben nicht auf einmal alles verstanden. Und selbst ich rede manchmal mit anderen Pastoren und auf einmal wird mir klar, ich habe nicht verstanden, aber stimmt. Wir lernen immer, immer wieder. Und manche Leute verstehen manche Dinge schneller als andere. Trotzdem müssen wir vielleicht unseren Geschwistern und auch Leuten, die frisch zum Glauben gekommen sind, Zeit geben. Und ihnen die Möglichkeit geben, zum Glauben zu kommen. Als fünfte Anwendung, und das ist vielleicht vor allem ein Wort an die Männer unter uns, vielleicht sogar nur an die Single-Männer unter uns, die Anwendung ist, behandle die Frau richtig. Seht ihr, der Mann sollte von Anfang an mit offenen Karten spielen. Warum holt er die Frau in sein Haus? Nicht, um sie als Sklavin zu haben, nicht, um sie als Haushaltshilfe zu haben. Das Ziel war, sie zu heiraten. Er sollte von Anfang an mit offenen Karten spielen. Er hat sie in sein Haus genommen, um sie zur Frau zu nehmen. Und als er sie dann doch nicht heiraten sollte, sollte er sie freilassen. Sie sollte die Möglichkeit haben, die Frau eines anderen Mannes werden zu können. Und das sollte uns als Vorbild auch noch heute gelten. Und das bedeutet als erstes, wir sollten niemals, also ich sowieso nicht mehr, aber ihr Männer solltet niemals eine Beziehung mit einer Frau anfangen, wenn ihr nicht die Absicht habt zu heiraten. Wenn ihr in einem Moment in einer Lebenssituation seid, wo ihr denkt, ich möchte gar nicht heiraten, ich möchte keine Familie drücken, dann bemüht euch gar nicht darum, eine Frau zu suchen. Und selbst wenn ihr heiraten wollt, dann fangt nicht um der Beziehung willen eine Beziehung mit irgendeiner Frau an, sondern überlegt euch wirklich, ob ihr euch vorstellen könnt, mit dieser Frau eine Beziehung zu führen. Und eine Beziehung zu führen, die bis zum Ende ihres oder eures Lebens geht. Eine Frau, auch wenn es in unserer Gesellschaft so dargestellt wird, eine Frau ist kein Accessoire. Eine Frau ist kein Schmuckstück, was wir einfach mit uns rumtragen. Ja, die Frau ist ein Schmuck für den Mann. Das ist ein wunderschöner Nebeneffekt der Ehe. Aber wir halten uns keine Frau als Schmuckstück. Wenn du eine Beziehung mit der Frau eingehst, dann achte darauf, wie du die Beziehung führst. Denn vielleicht stellt sich am Ende der Beziehung raus, dass du sie doch nicht heiraten wirst. Und dann willst du sie so behandelt haben, dass du mit bestem und reinem Gewissen sie einem anderen Mann übergeben könntest. Ich habe zu unserer Verlobung, glaube ich, oder vor unserer Verlobung sogar, ein Buch gelesen und der Autor hat gesagt, wenn du eine Beziehung mit einer Frau führst, musst du sie so behandeln, dass du am Ende dazu in der Lage wärst, sie zum Altar zu führen und dem eigentlichen Ehemann zu übergeben. Auch wenn es wahrscheinlich nie der Fall sein wird. Aber wir müssen aufpassen, wie weit wir in unserer Beziehung mit unserem Partner gehen. Und wir müssen aufpassen, wie wir diese Frau behandeln. Und vor allem, wie wir sie innerhalb der Beziehung behandeln, weil wir wollen sie auch für niemanden nach uns verderben. Also ich sowieso nicht mehr, aber ihr versteht, was ich meine. Letztendlich heißt es, solange ihr nicht verheiratet seid, und das macht dieser Abschnitt deutlich, gehört die Frau nicht zu dir. Erst ab der Ehe werdet ihr ein Leib. Lasst uns zum Schluss noch beten.